Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke-Pinke? Wer hat so viel Geld? Lautet der Refrain eines alten Karnevalsschlagers. Wer soll das bezahlen? Und das fragen sich mittlerweile ca. 5,7 Millionen Erwachsene in Deutschland, die nämlich überschuldet sind. Das heißt, wo klar ist, wir können eigentlich gar nicht mehr unsere Schulden zurückzahlen. Wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Das muss ich aber auch die Gesellschaft fragen. Wenn man hört, dass die Staatsverschuldung in Deutschland bei ca. 2,7 Billionen Euro liegt und wenn man die Schuldenuhr vom Bund der Steuerzahler anschaut, da wird es einem schwindelig, wie diese Uhr läuft. 6.918 Euro neue Schulden jede Sekunde. Fast 7.000 Euro jede Sekunde mehr. Und man fragt sich, wer soll das bezahlen? Ein prominenter Politiker kommt in den Himmel, wird von Petrus begrüßt und dann blickt er da in eine Vorhalle und dann sieht er die ganzen Wände übersät mit lauter Uhren. Und da fragt er den Petrus, was soll denn das bedeuten? Da sagt der Petrus, naja, sagt er, jede Regierung in dieser Welt hat hier eine Uhr. Und jedes Mal, wenn die Regierung eine Fehlentscheidung trifft, dann rückt der Zeiger auf der Uhr wieder weiter. Und dann schaut sich dieser Politiker so um, schaut die ganzen Uhren an und dann sagt er, ja, und wo hängt die deutsche Uhr? Und da sagt der Petrus, die hängt in der Küche als Ventilator. Wie wäre es aber, wenn es für jeden Menschen so eine Anzeige gäbe, die nicht die finanziellen Schulden misst, sondern die geistlichen Schulden. Wenn es quasi so eine Digitalanzeige im Himmel gäbe für unsere Sünden und wenn die bei jeder Übertretung ein Stück weiter geht, sich weiter dreht, einen Menschen angelogen, klick. Über jemand abfällig geredet, klick. Bei einer Party zu viel getrunken, klick. Eine andere Frau, einen anderen Mann begehrlich angeschaut, klick, klick. Sonntag nicht geheiligt, Gottesdienst geschwänzt, klick, klick, klick. Eingeschlafen während der Predigt, klick, 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 klick. Naja, also finanzielle Verbindlichkeiten, das ist ja eine Sache, ist klar, aber geistliche. Und so wie natürlich auch finanzielle Schulden natürlich irgendwelche Konsequenzen haben, so ist das vor allem auch bei unseren geistlichen Schulden. Denn der Prophet Jesaja sagt etwas ganz Entscheidendes. Der sagt in Jesaja 59, er sagt, eure Schuld steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn und darum hört er ihn nicht. Das heißt, eure Schuld trennt euch von Gott. Ihr seid abgetrennt, isoliert. Und die himmlische Mathematik, die geht ungefähr so, der Himmel ist ein vollkommener Ort für vollkommene Menschen. Und deswegen sind wir vollkommen ungeeignet. Nach der himmlischen Schuldenuhr zu urteilen, schulden wir mehr, als wir zurückzahlen können. Und jeder Tag bringt weitere Schulden dazu. Klick, 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 klick. Der Apostel Paulus, der kommt deswegen zu einem Punkt, wo er sagt, Römer 7, wer wird mich aus diesem elenden Zustand befreien? Da spricht er über die Sünde. Er sagt, ich will Gutes tun und ich mache immer wieder Schlechtes. Wird immer wieder schuldig. Und da sagt er, wer wird mich aus diesem elenden Zustand befreien. Wer soll das bezahlen? Viele Menschen haben sich denn ihren eigenen Bibelvers ausgedacht. Der heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Volksmund 1, Vers 1. Selber ausbügeln. Wir wollen selber für die Fehler einstehen, einen Beitrag leisten, Schulden abbezahlen. Wir wollen etwas Versäumtes wieder gut machen. Und dann müht man sich ab, ein besserer Mensch zu werden, ein integerer Mensch zu werden, mehr zu erreichen. Wenn das Gewissen sich meldet, naja gut, dann sagt man, jetzt sollte ich vielleicht auch mal wieder in Gottesdienst gehen oder vielleicht soll ich doch mal auch diese Nachbarin, die Gebrechliche, fragen, ob ich einkaufen kann. Oder man macht eine Spende. Und andere, die wieder sagen, jetzt muss ich mal weg, jetzt muss ich mal vielleicht 4 Wochen auf dem Jakobsweg pilgern. Aber es bleibt ja immer diese Ungewissheit. Ändert sich dadurch was an unserer Schuldenuhr im Himmel, wenn wir das machen? Andere reagieren auf die Erkenntnis von Schuld nicht mit Aktion, sondern mit Aversion. Das heißt, sie sagen, ich will mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Sünde ist doch out. Man geht da galant drüber hinweg und dann sagt man, es gibt gar keinen Gott. Und wenn es einen gibt, dann ist er so ein Erbsenzähler, mit dem will ich sowieso nichts zu tun haben. Und das sind so die zwei Extreme. Das eine ist der Angstvolle und das andere ist der Atheist. Der eine versucht irgendwie krampfhaft, was gut zu machen, was auszubügeln, Gott zu gefallen. Und der andere sagt einfach, gibt's gar nicht. Es gibt keine Schuld, es gibt niemanden, der mich da zur Rechenschaft zieht. Und der Angstvolle weiß aus eigener Erfahrung, dass diese ängstliche Sorge da ist, dass das auslaugt, wenn ich immer das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob das genug ist. Und der Atheist, der muss damit leben, dass er immer einsamer wird in einem kalten Universum, wenn es keinen Gott gibt, keinen Schöpfer gibt, keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Einsam. Was sollen wir tun? Verzweiflung und Unglaube, sind das die einzigen Möglichkeiten? Wer soll das bezahlen? Man möchte sich ja gar nicht vorstellen, wie sich ein Mensch fühlt, der so eine richtig schwere, eine große Schuld auf sich geladen hat. Also zum Beispiel, wir lesen ja immer wieder solche Geschichten oder hören das. Ja, so ein Fahrdienstleiter bei der Bahn, der im Moment unaufmerksam war und dann stoßen 2 Züge zusammen. Oder eine Lehrerin, bei deren Schwimmunterricht ein Kind ertrunken ist. Oder ein Autofahrer, der beim Rechtsabbiegen Radfahrer übersieht und überfährt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, all diese Albträume, dieses Leid, diese Schmerzen, jede Nacht, dieses schlechte Gewissen. Und da kann man Gott nur danken, wenn einem solche Tragödien erspart bleiben. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir grundsätzlich bessere Menschen sind, als die, denen sowas passiert. Denn diese Menschen sind ja nicht schlechter als die anderen. Und wenn wir mal in unser eigenes Leben hineinschauen, dann merken wir ja, wie oft waren wir denn schon abgelenkt und unaufmerksam und haben nicht genau die Vorschriften eingehalten und so weiter, leichtsinnig. Wie oft hätte etwas schlimm ausgehen können? Und die Gewissheit oder diese Last der Menschen, die so ein schlimmes Unglück verschuldet haben, diese Last des Gewissens ist ja nicht deswegen so groß, die Last, weil es so ein riesiges Fehlverhalten war, sondern weil die Folgen so immens waren. Das heißt, weil die Folgen so schwerwiegend waren. Es kam gerade neulich, da wurde ein Fall verhandelt, hier in Baden-Württemberg, wo eine Autofahrerin, glaube ich, war es sogar, ein Autofahrer, irgendwo an einer Ampel Bremse und Gas verwechselt hat und fuhr dann quasi da, hat eine Mutter und das Kind totgefahren. Und jetzt war Gerichtsverhandlung und dann hat diese Frau Bewährung bekommen. Die Leute sind auf die Palme gegangen. Das kann doch nicht sein. Eine Frau und ihr Kind ist tot und dann haben die Richter gesagt, stopp. Wir beurteilen, wie das dazu gekommen ist. Es war weder schuldhaftes quasi Fahrlässigkeit, noch war es gar Absicht. Die Frau hat einen Fehler gemacht. Natürlich, die Folgen sind wahnsinnig. Aber wir tun nicht die Folgen quasi bestrafen, sondern was hat dazu geführt. Und deswegen kann das Gericht gar nicht anders als das so beurteilen. Und da merken wir, da kocht es in uns. Sagen, es kann doch nicht sein, dass so jemand dann davonkommt mit Bewährung und ein paar Auflagen. Menschlich gesehen ist das ja absolut voll nachvollziehbar. So reagieren wir, dass wir sagen, es kann doch nicht sein, dass so eine große, das, was da passiert, dass das so geahndet wird. Menschlich gesehen nachvollziehbar, aber bei Gott gelten andere Maßstäbe. Bei Gott ist es ganz ähnlich, wie dieses Gericht dort geurteilt hat, denn Gott beurteilt nicht in erster Linie die Folgen, sondern er beurteilt die Motive. Die Motive. Und wisst ihr, was bei Gott am schwersten wiegt? Am schwersten wiegt, wenn wir Gott nicht vertrauen. Wenn wir Gott unterstellen, dass er uns gar nicht im Blick hat, dass er sich nicht um uns kümmert, dass er es gar nicht gut mit uns meint. Und wenn wir den Eindruck haben, Gott meint es nicht gut mit uns, dann suchen wir natürlich die Hilfe woanders, bei den Göttern, bei den Götzen. Und deswegen ist das wichtigste Gebot das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gottvergessenheit, Misstrauen, das ist das Entscheidende, das ist das Hauptmotiv, das größte Motiv, das dazu führt, dass wir uns dann auch maßlos überschätzen und dass wir dann irgendwann auch sagen, naja gut, dann mache ich eben meine Vorstellungen zum Maßstab meines Glücks. Und das ist das, was wir ja erleben, weil Gott nicht mehr die Nummer eins ist, dann ist der Mensch die Nummer eins. Und der Mensch ist maßlos. Der Mensch kennt keine Grenzen. Und der Mensch ist egoistisch und der Mensch ist brutal. Und das führt dann zu all dem, was wir untereinander leben, an Ungerechtigkeit, an Gleichgültigkeit, an Hartherzigkeit. Und wenn wir das Urteil Gottes gelten lassen, dann stehen wir nicht besser da als der Fahrdienstleiter, die Erzieherin, die Lehrerin oder der Autofahrer mit der Gewissenslast. Und es würde uns erdrücken, wenn nicht da das Evangelium wäre, diese befreiende, erlösende Nachricht, unser Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Vollständig lautet der Satz des Propheten Micha so, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Er wird unsere Schuld unter die Füße treten. Wir müssen manchmal im Pfarramt mehrere so größere Pappkartons entsorgen in der grünen Tonne und dann passiert es auch. Kartons zerreißen, drauftrampeln, so richtig, dass das richtig klein wird, dass es dann reinpasst in die grüne Tonne. Dann passt es rein, das Bündel Pappe. Herumtrampeln bewirkt, dass etwas Riesiges klein wird, dass es entsorgt werden kann. Und das ist das, was hier heißt. Gott trampelt auf unsere Sünde. Er tritt sie unter die Füße. Er bewirkt, dass sie entsorgt werden kann, dass sie wegkommt. Oder er versenkt sie gleich in die Tiefen des Meeres. Im stillen Ozean zwischen Japan und den Philippinen befindet sich die sogenannte Challenger-Tiefe im Marianengraben. Und die ist mit fast 11.000 Metern die tiefste Stelle der Erde. Im Vergleich dazu, zu 11.000 Metern, ist natürlich der Bodensee eine Pfütze mit 254 Metern in der größten Tiefe. Oder das heißt andererseits, wenn man dort an diesen Graben, wenn man den Mount Everest versenken würde in den Graben, dann wären über Mount Everest noch 2.000 Meter Wasser. Und jetzt sagt der Prophet Micha, in die tiefste Tiefe des Meeres, wo niemand hinkommt, wo niemand angelt, wo niemand was rausholen kann, wo nichts mehr raufkommt, in die tiefste Tiefe des Meeres. Gott wird alle unsere Sünden dorthin werfen. Der wird sie niemand mehr herausholen. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, Gott sagt, ich werde es auch nicht tun. Ich werde die Sünde nicht mehr hervortun. Ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Nichts mehr zwischen Gott und uns. Und angesichts dieser Liebe Gottes ruft dieser Prophet Micha aus, wo ist solch ein Gott wie du bist. Wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Und damit ist das Wichtigste gesagt in der Botschaft des Propheten Micha, das Wichtigste eigentlich in der ganzen Botschaft aller Propheten, das Wichtigste in der Bibel für unser ganzes Leben: Gott wirft unsere Sünde ins äußerste Meer. Gott vergibt uns und nimmt sie weg und versenkt sie im tiefsten Meer. Das ist deswegen so tröstlich, weil ja die Geschichte Gottes in dieser Welt von Anfang bis zum jüngsten Tag ein Drama ist. Was das Verhalten von uns Menschen anbetrifft, total frustrierend. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Wir tappen immer wieder in dieselben Fallen, Sündenfallen, immer wieder falsche Entscheidungen, kaum Fortschritt. Und das ist doch das Verrückte. Ja, im 17., 18. Jahrhundert, seit der Aufklärung, da haben die Leute gesagt, ja, wenn der Mensch jetzt mehr erkennt, quasi wenn der Mensch, der Geist frei wird und der Mensch wird mehr erkennen, der Mensch wird besser, dann wird der Mensch immer besser und humaner und dann wird es eine wunderbare Menschheit werden und wir werden uns immer höher entwickeln und es wird alles wunderbar und prima und wir merken, dass es genau umgekehrt geht. Es geht nicht bergauf, es geht bergab. Die Menschheit ist nicht humaner geworden, sondern das Gegenteil. Und aus göttlicher Sicht ist diese Geschichte ein großer zusammenhängender Bogen. Gott hat einen Plan mit der Welt. Und als die im ersten Menschen gesündigt haben, dieses Misstrauen gegen Gott gehegt haben, ich zweifle, dass du es gut meinst, dass du für uns sorgst, deswegen wollen wir selber sein wie Gott. Seit diesem Sündenfall müssen wir zwar unter den Folgen leiden, aber Gott hat dort schon gleich am Anfang gesagt, und ich habe einen Rettungsplan, ich gebe diese Welt und euch nicht verloren. Da heißt es dann, da wird einer kommen, damit ist dann schon Jesus gemeint, der wird dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zertreten und sie wird ihn in die Ferse stechen. Hinweis, er wird am Kreuz sterben. Aber er wird der alten Schlange, dem Teufel, der Sünde, den Kopf zertreten. Und dann schließt Gott einen Bund mit seinem Volk und sagt zum Volk Israel, du bist mein Volk. Aber nicht, um die anderen Völker jetzt fallen zu lassen, sondern im Gegenteil, um durch dieses Volk und was in diesem Volk passiert, die Rettung für die ganze Welt vorzubereiten. Aber auch in Israel haben sie nichts dazugelernt, immer wieder. Immer wieder ein Prophet nach dem anderen kommt und sagt, ihr müsst zurückkehren zu Gott, tut Buße, kehrt um und immer wieder Misstrauen, Ungehorsam, Götzendienst, das ganze Alte Testament ist voll davon. Und immer wieder müssen die Propheten sagen, Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn man diesen Propheten Micha liest, ist das auch erkennbar. Da ist ja auch nicht nur diese zwei Verse, die wir hier gelesen haben. Direkt vor diesen zwei Versen, da spricht der Prophet Micha vom Gericht Gottes, was Gott tun wird und wie er auch die anderen Völker strafen wird drumherum. Aber er versäumt eben nicht darauf hinzuweisen, dass am Ende die Gnade siegt, Gottes Liebe, zumindest für die, die sich nicht endgültig vor Gott verschließen. Und da kommt ein wichtiger Satz. Damals war es auch nur eine Minderheit, ein kleiner Teil, ein Rest, so wie es heute eine Minderheit ist. Wir sind eine Minderheit. Wir werden immer mehr eine Minderheit, gerade auch in Deutschland, die ernsthaft nach Gott fragt und ihm vertraut. Aber der Micha sagt, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der Sünde vergibt und sagt, und er lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, dem kleinen Rest, die sich nicht abwenden, die nicht den anderen Göttern nachlaufen, die umkehren, die sich auf Gott ausrichten, denen erlässt du die Sünde und vergibst die Schuld. Gott hat den Maßstab nie aufgegeben, nie relativiert. Er hat gesagt, Schuld muss bestraft werden. Das erfordert die Gerechtigkeit. Aber gleichzeitig will er uns nicht verloren geben, nicht verdammen. Und deswegen schreibt dann der Paulus im 2. Korintherbrief, denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und bestehen können. Und das war der Plan Gottes. Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Und er wurde verurteilt am Kreuz, ist für unsere Schuld gestorben, damit wir freigesprochen sind und bestehen können. Das ist der, der nicht nur nach der Reparatur sagt, ich zahle deine Reparatur, sondern er sagt, ich zahle deinen Lebensschaden, deinen Dachschaden, deinen Herzschaden, deinen Totalschaden deines Lebens, dass du dein Leben eigentlich vor Gott verwirkt hast. Du hast kein, der Himmel ist ein vollkommener Ort für vollkommene Menschen. Und deswegen sind wir vollkommen ungeeignet, eigentlich. Aber Gott sagt, ich nehme alles weg. Alles, was euch trennt, alles, was den Zugang versperrt zum Himmel, ich nehme es weg. Gott führt den Plan zu Ende und er tut das durch Jesus. Und er hat diesen Plan angefangen und er wird diesen Plan auch zu Ende führen. Bei ihm läuft es nicht wie bei Stuttgart 21. Wenn man jetzt schon von Stuttgart 31 redet und keiner weiß, ob es dann so wird. Das himmlische Projekt der Schuldentilgung, das funktioniert. Jesus hat bereits alles getan. Er vergibt uns, er nimmt weg, was uns von Gott drängt. Und deswegen die Angst, nicht genug zu sein, im Meer der Gnade versunken. Das Bestreben, sich richtig zu verhalten, nein, brauchen wir nicht, versunken. Die bohrenden Fragen, habe ich genug getan, sind wir gut genug, habe ich genug geleistet, versunken im tiefsten Meer. Der Ängstliche findet Ruhe. Der Atheist findet Hoffnung. Gott, unser himmlischer Vater, weiß, dass wir aus Fleisch und Blut sind und er weiß, dass wir niemals in dieser Welt vollkommen sein werden. Und deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht unter eurer Last. Lebenslast, aber auch Sündenlast. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an. Und das heißt, wenn Sie, wenn du mit dem Kollegen, dem Ehepartner die Geduld verlierst, dann sagt Jesus, schau, dafür habe ich bereits bezahlt. Wenn Sie lügen und der ganze Himmel stöhnt, dann wird der Retter einwerfen, mein Tod am Kreuz hat diese Schuld bezahlt. Wenn Sie mit heimlicher Schadenfreude das Unglück eines anderen beäugen oder jemanden für den Erfolg beneiden oder über die Fehler des anderen herziehen, dann steht Jesus vor dem Gericht und deutet auf das Kreuz hin und sagt, darum habe ich mich auch schon gekümmert. Ich habe deine Schuld bezahlt. Ich habe all deine Sünden, auch die größten, auch die unverzeihlichen, ich habe alles geworfen ins äußerste Meer. Er macht ganze Arbeit von Anfang bis Ende. Er sagt nicht, dann schauen wir erst mal, ob du es ein bisschen auf die Reihe kriegst und dann helfe ich dir noch ein bisschen. Sondern er sagt, nein, ich bezahle die ganze Summe. Und deswegen ist das heute Morgen das, was wir tun dürfen. Lege deine Sünde nieder. Jeder kann das, was er jetzt mitgebracht hat, was ihm vielleicht einfällt, auch das Unbewusste, hier ablegen und sagen, Jesus, ich lege es bei dir ab. All meine Schuld, mein Zweifel, mein Unglaube, mein Misstrauen, mein falsches Verhalten, mein hartes Herz. Ich lege alles unter deinem Kreuz ab. Nimm du es hin und ich danke dir, dass du es unter die Füße trittst und dass du es ins äußerste Meer wirfst. Und alle Begnadigten sagen Amen.